Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Freut mich wirklich wieder heute bei euch zu sein. Das letzte Mal ist jetzt eine Zeit her, aber wir wurden ja nochmal eingeladen, das ja auch schon sehr, sehr gut ist. Vielen Dank. Danke, dass ihr an uns gedacht habt. Richtig mal schön, wieder in einer Gemeinde zu sein, wo auch so viel Leben ist. Die ganzen Kids, die jetzt in die Schule gehen, sehr schön. Ja, unsere Kinder sind auch Schulkinder. Ich habe ein Schulkind mal mitgebracht. Gucken Sie natürlich ein bisschen schief, aber von unseren Kindern sind jetzt auch 5, die jetzt in die Schule gehen. Die Tochter fängt jetzt mit der Ausbildung an im Oktober. Ich sagte ihr, such einen guten Job aus, einer, der mir gut tut. Sie wird Physiotherapeutin. Also ich denke, das passt. Da freuen wir uns schon drauf. Ja, die Familie ist heute nicht mitgekommen. Letztes Mal war sie mit dabei. Die sind heute da. Wir waren gestern den ganzen Tag unterwegs und dann sind sie heute einfach zu Hause geblieben. Sagten, sie fahren bei uns in die Gemeinde und machen dann heute da mit. Aber ganz liebe Grüße auch von der Familie. Ich arbeite jetzt mittlerweile im Missionswerk Two All Nations. Ich war ja letztes Mal noch im normalen Betrieb unterwegs, aber jetzt darf ich endlich wieder da arbeiten, wo wir die Berufung haben, wo wir einfach zu Hause sind in den Gemeinden. Im Missionswerk bin ich als Referent für Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Das heißt, ich komme durch Gemeinden und bin auf Evangelisationen, auf Freizeiten. Dieses Jahr noch verschiedene Freizeiten vor mir, wo ich einfach mal mitfahren darf und dabei sein darf. Und das ist auch immer sehr, sehr schön, freue ich mich drüber. Heute ist ja so der letzte Ferientag, habe ich mitbekommen. Rheinland-Pfalz hat schon Schule und sie haben jetzt schon eine ganze Woche hinter sich. Ihr fangt jetzt morgen an. Ja, und mit der Schule, wenn man so ins erste Schuljahr kommt oder auch in die Ausbildung, ist ja eigentlich fast dasselbe. Irgendwo, man weiß nicht so richtig, was einen erwartet und wie man damit umgehen soll. Ich denke, ihr werdet einige Fehler machen. Das kennen wir alle, das haben wir auch schon hinter uns. Aber so diese Erwartungshaltung, wie mache ich das richtig? Das ist eine gute Frage. Ich mache auch am liebsten alles richtig, krieg's aber nicht hin. Muss immer wieder zurückschrauben und sagen, tut mir leid, habe einen Fehler gemacht, ich mache es nochmal, jetzt vielleicht besser. Ich kann mich an eine Begebenheit erinnern, ich kam gerade frisch nach Brasilien. Und eine Sache, die ich sehr mag, das ist Wackelpudding oder auch Götterspeise. Kennt ihr das? Wer mag das auch? Sehr gut. Isst sich einfach so lecker, fand ich. Und ich sagte, komm, ich mache mir mal selber, das erste Mal im Leben mache ich mir mal selbst Wackelpudding. Hab das Päckchen gefunden, hab's durchgelesen. Das Dumme war, es war alles auf Portugiesisch und ich konnte die Sprache nicht. Ich hatte aber rausgefunden, 250 Milliliter, das war schon mal gut. Ich hatte rausgefunden, Água, das Wort kennt ihr, ne? Das war Wasser, richtig. Dann stand dahinter da ein Wort, das kannte ich nicht. Ich als Deutscher habe gelesen, Quente. Was heißt das? Wusste ich nicht, keine Ahnung, ist auch egal. Wasser ist ja schon mal Wasser. Habe also alles genommen, zusammengerührt, in die Schale gestellt und in den Kühlschrank. Was ist passiert? Nichts, warum? Wo löst man Gelatine auf? In heißem Wasser. Quente heißt auf Portugiesisch heiß. Ich habe es in kaltes Wasser eingerührt natürlich. Und konnte im Kühlschrank stehen die ganze Woche. Da ist nichts draus geworden. Ich hatte mich so auf meinen Wackelpudding gefreut und am Ende klappte der einfach nicht. Es war ja nur ein Wort, das ich nicht verstanden hatte. Und dieses eine Wort hat dazu beigetragen, dass am Ende nichts richtig war. Das Wasser war richtig, der Wackelpudding war richtig, die Schüssel war richtig, die Menge war richtig. Es war aber nicht in der Temperatur, in der es hätte sein sollen. Gut, sagten, was lernen wir daraus? Ja, wir können daraus lernen, wie man Wackelpudding richtig macht mit heißem Wasser. Oder wir können eine größere Lektion daraus ziehen. In unserem Leben kommen wir oft in Situationen, wo wir etwas tun müssen. Und ziemlich oft kommen wir in so Situationen. Und wenn wir es falsch machen, dann kann ziemlich viel passieren. Wir können Dinge sowas von falsch machen, dass wir für den Rest des Lebens Schwierigkeiten damit haben. Wir können Entscheidungen treffen, die große, weite Folgen haben, nicht nur für uns, auch für alle anderen. Zum Beispiel, ich kenne jemanden, der hat in der letzten Ausbildungswoche das Handtuch geschmissen. Genug, reicht. Er hat keinen Abschluss und will nicht nochmal mit der Ausbildung anfangen. Für den Rest des Lebens, wenn er jetzt nicht nochmal was Neues macht, lebt er damit, dass er halt eben keinen Abschluss hat. Andere treffen andere Entscheidungen, die aber auch weite Folgen haben. Und die Frage ist, wie mache ich es richtig? Gut, Gottes Wort ist für uns ein Wegweiser. Und ich habe einen ganz interessanten Text für uns gefunden, der uns eine Richtlinie gibt fürs Leben. Wie kann ich richtig leben? Wie schaffe ich es, es richtig zu machen? Wer die Bibel hat, darf sie gerne mit mir aufschlagen. Und zwar möchte ich mit euch einen ganz bekannten Psalm lesen, der so bekannt ist, ich glaube, dass wir den sogar auswendig hinbekommen könnten. Nein, es ist nicht der Psalm 23. Ich möchte euch einladen, den ersten Psalm zu lesen. Versuchen wir es nochmal besser? Wenn nicht, einfach nach vorne wiederkommen. Alles gut. Den ersten Psalm. Kennt jemand den Psalm ganz auswendig? Sehr schön, sehr gut. Ist ein guter Psalm. Aber gut, damit wir jetzt hier niemanden bloßstellen, lasst uns ihn gemeinsam lesen. Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rate der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt da, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und in seinem Gesetz forscht, Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blätter nicht verwelken. Und alles, was er macht, gerät wohl. Nicht so sind die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind zerstreut. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg führt ins Verderben. Wie sollen wir richtig leben? Wir haben hier einen Satz und der gefällt mir persönlich sehr. Alles, was er macht, gerät wohl. Hat jemand so ein Leben? Alles, was ich mache, gerät wohl. Gibt es jemand, der das sagen kann? Schade, ich bräuchte ein paar Tipps. Ich krieg's nämlich nicht immer hin. Ich kann nicht sagen, alles, was ich mache, gerät wohl. Manchmal langt man daneben und darf es nochmal versuchen. Aber wir haben hier eine Zusage. Was wir tun, das wird wohlgeraten, wenn wir, und das sind jetzt die Voraussetzungen, auf die wir ein kleines bisschen gucken möchten. Der Psalm fängt an mit wohl dem. Wohl dem. Dieses Wohl dem könnte auf Deutsch auch ungefähr so viel heißen wie demjenigen geht's gut oder der ist glücklich, der. Und der erste Gegensatz jetzt. Wohl dem, der nicht. Ich fand das jetzt ein bisschen herausfordernd, so in den Gedanken. Die normale Frage ist ja, was muss ich tun, damit es mir gut geht? Und Psalm 1 sagt, was darfst du nicht tun, damit es dir gut geht? Komisch. Wir sind oft der Ansicht, dass wir eine gewisse Sache machen müssen, dann geht es uns gut. Oder wir müssen eine gewisse Sache haben, besitzen, dann geht es uns gut. Und die Bibel sagt eigentlich, es gibt eine gewisse Sache, die ihr nicht tun dürft, dann geht es euch gut. Das heißt, alles andere, ob wir es haben oder nicht haben, das trägt nicht zum Glück dabei. Oder was wir sind oder was wir besitzen oder gesehen haben, das ist nicht die Grundlage für unser Glück, für unser Wohlsein, sondern das, was wir nicht machen, das trägt dazu bei, dass wir glücklicher sind. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen. Wir haben hier zweimal eine Steigerungsform und wir gucken diese beide mal hinein. Wir haben einmal das Verb, also was wir tun, und dann haben wir die Beschreibung der Person. Und da steigert sich das zweimal. Wir haben das Wandeln mit Gottlosen, das Treten bei den Sündern und das Sitzen bei den Spöttern. Und das sind so Stufen, die wir jetzt hochgehen. Das erste ist Wandeln. Wandeln nach dem Rat der Gottlosen. Dieses Wandeln, das ist so wie so ein Spaziergang, so ein Rumschlendern. Dieses, einer gibt dir einen Tipp und na, dann gehst du, machst es mal eben. Dieses Wandeln ist mal was machen, ab und zu mal irgendwo diesem Rat folgen. Nichts Beständiges, nichts Dauerhaftes, nichts Schlimmes. Aber es ist der Rat eines Gottlosen. Ein Gottloser ist einfach jemand, der ohne Gott lebt, also passiv würde ich mal sagen. Jemand, der aber ohne Gott sein Leben meistert. Gibt es Menschen hier, die so ein bisschen auf die Ernährung achten? Gut, das ist immer gut. Eine gesunde Ernährung tut gut, es geht einem besser. So, wen würdet ihr um Tipps fragen? Jemand, der gerade von McDonald's gekommen ist? Warum nicht? Warum könnte man bei ihm jetzt keinen guten Tipp erwarten? Weil er selber nicht lebt. Also wenn jemand etwas nicht tut, dann kann er mir auch schlecht sagen, was ich tun soll. Ja? Ist doch ein ganz einfaches Prinzip. Und die Bibel sagt, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen. Warum nicht? Wenn ein Gottloser ohne Gott lebt, wie soll er uns einen Tipp geben, wie wir besser mit Gott leben können? Also ich kann in der Welt keine Tipps sammeln für mein Leben. Und wenn die Welt mir sagt, glücklich ist derjenige, der dies und das macht oder hat, dann müsste ich erstmal fragen, hör mal, lebst du das? Lebst du ein aktives Leben mit Gott? Wenn die Person gottlos ist, dann ist der Tipp ja schon mal etwas schief. Ich meine, der kann ja sogar richtig liegen, wenn er sagt, hör mal, eine gesunde Ernährung sieht so und so und so aus. Das kann ja einer sagen, der das nicht lebt, aber das hat doch kein Gewicht und ist auch nicht wirklich irgendwo authentisch. Die Bibel sagt, wenn du gut leben willst, dann folge nicht dem Rat der Gottlosen. Ein Tipp, lass mich mal ein bisschen zu der Jugend sprechen, sind ja viele Jugendliche heute da. Wenn ihr Entscheidungen treffen müsst, die euer Leben beeinflussen können, dann holt euch nicht Tipps von Menschen, deren Leben auf der schiefen Bahn ist. Wenn ihr ein gutes Leben leben wollt, dann fragt diejenigen, die es erreicht haben. Dann fragt bei denen, die die Schritte gegangen sind oder die auf dem richtigen Weg stehen. Sehr oft guckt man auf andere. Ich höre es immer wieder. Aber Papa, alle machen das. Alle? Hast du deinen Vater schon mal gehört? Ja, Papa, du bist eine Ausnahme. Nein, nicht, ich bin nicht die Ausnahme. Viele andere, die genauso wie ich darum kämpfen, auf dem richtigen Weg zu gehen. Das ist nicht einfach, weil alle anderen machen es ja nicht. Aber holt euch Tipps bei denen, die mit Gott leben. Willst du ein gutes Leben haben? Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen. Mein Tipp, wenn du sowieso nicht nach dem Rat der Gottlosen leben willst, dann frag sie auch nicht. Dann frag gleich jemanden, der dir helfen kann. Er steigert das ein bisschen und sagt, wohl dem, der nicht tritt auf den Weg der Sünder. So, jetzt sind wir schon ein bisschen weiter. Das Treten auf dem Weg, das ist ein beständiges Mitgehen. Ein Weg, den beschreitet man. Das ist nicht mal ab und zu mal nach jemandem nach dem Rat fragen, sondern es ist ein Gehen auf dem Weg der Sünder. Sünder ist jetzt wiederum nicht jemand, der einfach nur gottlos ist, sondern Sünder ist jemand, der bewusst aktiv in der Sünde lebt. Wir haben einen Bibelvers in 1. Korinther 15, 33, meine ich, steht der Vers, der heißt, Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Wenn du dich mit Leuten abgibst, die kein guter Einfluss sind, hat das Einfluss auf deinen Lebensstil. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Pass auf, mit wem du gehst. Hier sagt uns der Psalm: Wohl dem, der nicht tritt auf den Weg der Sünder. Mit Sündern zu gehen, heißt doch, entweder muss ich permanent sagen, ich mache nicht mit, nein, danke, vielen Dank, ich nicht, lass das mal. Oder man macht irgendwann mit, man gibt nach. Man wird gedrängt. Da ist es, ja, hier, oh, da kommt der schon wieder, Spaßverderber. Ach, da ist ja die Spaßbremse. Ach, nee, Entschuldigung, die Heiligkeit ist gekommen. Habe ich alles gehört. Auch wir hatten in der Schule, ich war ja auch mal irgendwann Schüler, Jahre her, aber in der Schule waren was genau dasselbe. Viele Schwierigkeiten, Probleme, wo Menschen einfach auf dich zukommen und sagen, hör mal, wegen dir, nur weil du das nicht mitmachen willst, stehen wir alle jetzt hier dumm da. Wollten schlechte Dinge machen in der Schule, wollten Dinge machen, die falsch sind. Ich sagte, nee, ich mache nicht mit. Ja, entweder nicht, ich mache nicht mit. Ja, wegen dir müssen wir jetzt. Ja, ich weiß. Wohl dem, der nicht geht auf diesem Weg der Sünder. Vor vielen Jahren gab es einen jungen Mann, der war ein bisschen im Streit mit seinen Geschwistern. Die mochten ihn nicht wirklich. Sein Vater schon. Und eines Tages, er kam sie besuchen, die waren auf der Arbeit, auf dem Feld. Er kam sie besuchen, seine Brüder sagten, da kommt er. Komm, wir schlagen ihn tot. Tolle Brüder, wa? Haben sie dann doch nicht gemacht. Der Älteste meint, kommt, ist blöd. Die Totschlagen ist halt unwiderruflich. Wir schmeißen ihn in den Brunnen. Dann stirbt er halt, aber wir haben ihn nicht totgeschlagen, okay? Schmeißen ihn rein, war kein Wasser drin, er hat überlebt. Toll. Sitzt er da, irgendwann kommen die Cousins vorbei, die Ismaeliten, und dann sagen sie, wo geht er hin? Ah, wir gehen nach Ägypten. Nehmt ihn doch einfach mit. Verkaufen wir den. Werdet ihn da irgendwo los in Ägypten? Ja, haben ihn mitgenommen. Weg war er. Für den Vater haben sie gesagt, der ist tot, irgendein Tier hat ihn zerrissen. Und für viele, viele Jahre lebten sie mit einem trauernden Vater und heuchelten ihm vor, der arme Junge, der ist zerrissen. Obwohl sie genau wussten, wo er sitzt. Gut, er kommt nach Ägypten, er wird verkauft als Sklave. Wir kennen die Geschichte, oder? Schon mal gehört? Sehr gut. Josef kommt nach Ägypten und ist dann bei Potiphar im Haus. Und eines Tages, Leute, was für ein Angebot. Da sitzt ein Sklave oder arbeitet ein Sklave, ein junger Mann, alleine mit der wunderhübschen Frau von Potiphar allein im Haus. Ist noch nicht alles. Die wunderhübsche Frau von Potiphar sagte, was meinst du? Ich würde es machen. Und noch was, ich verspreche dir, ich sag's keinem, von mir wird keiner was erfahren. Okay? Wann kriegt er nochmal so ein Angebot? Er ist Sklave. Also er wird wahrscheinlich nur das machen dürfen, was der Herr ihm erlaubt. Und das hat er ist alleine in dem Haus, eine schöne Frau, das Angebot ist da, sie verspricht keinem was zu sagen. Was soll er machen? Und Josef sagt, wie könnte ich gegen Gott sündigen? Im Leben nicht. Das geht ja gegen meine Prinzipien. Auf gar keinen Fall. Hör mal, er sagt, Entschuldigung, du bist verheiratet. Selbst wenn du es nicht wärst, ist mir auch egal. Also das macht man nicht. Auf gar keinen Fall, sagt er, nein. Ach, sagt sie, so einer bist du. Du wirst dafür bezahlen. Er hat bezahlt. Er saß im Gefängnis. Unschuldig. Aber er sagte, ich gehe nicht auf den Weg der Sünder. Da gehe ich nicht mit. Und Gott hat das ja auch gesehen. Ich meine, immer wieder, ich war mit Jugendlichen im Gespräch, dann heißt es, ja, aber warum verdirbt Gott mir denn alles? Jetzt will man mal was Schönes haben, man möchte mal irgendwas Tolles erleben. Gott sagt, nein, das erlaube ich dir nicht. Ja, Gott hat Größeres für dich vorbereitet. Die Brotkrümel, die da auf dem Weg rumliegen, das ist nicht genug. Ich meine, Ja, einige freuen sich drauf. Aber was Gott für dich hat, ist viel, viel mehr. Nur ein bisschen weitergehen, nur ein bisschen standhalten, nur ein bisschen Position beziehen und sagen, ich mach das nicht. Es gibt ein paar Jahre Knast, kann sein. Aber er kommt raus und er ist der dritthöchste Mann in ganz Ägypten, Weltmacht. Und die Welt kommt zu ihm und fragt nach Rat. Und er hat Autorität zu sagen, so machen wir es und nicht so. Weil er standhaft geblieben ist. Wohl dem, der nicht tritt auf den Weg der Sünder. Wohl dem, der sich davon fernhält. Halt dich fern von dem Rat der Gottlosen. Halt dich fern von dem Weg der Sünder. Und das dritte, sitz nicht, wo die Spötter sitzen. Jetzt ist es noch schlimmer. Das Sitzen, das hat was mit Bequemlichkeit zu tun. Hingesetzt, sagen so, hier fühle ich mich wohl, hier bin ich zu Hause. Und die Spötter, das sind nicht nur Sünder, sondern das sind solche, die Gott lästern. Die wirklich ganz gegen Gott gehen, die mit allem es bekennen, die ihn auslachen. Mit ihrem Handeln, mit ihrem Denken, mit ihrem Reden, die das provozieren. Setz dich nicht dazu. Wenn wir uns daneben setzen, sind wir Teil der Gruppe geworden. Es ist diese Woche noch ein Gespräch zu Hause gehabt. Die Schullehrerin hat sich beschwert von einem meiner Kinder. Nicht über mein Kind, sondern über die Klasse, weil das so schlecht gesprochen wird. Und sagt, das ist unmöglich. Ich mache das nicht mehr mit, hat sie reingeschrieben. Sagt, ich bin am Ende, was ich mir anhören muss, das ist nicht mehr okay. Hat dann so ein paar Auszüge reingeschrieben in die Nachricht und sagt, ich mache das nicht mehr mit. Ab jetzt hätte ich gerne Eltern im Unterricht und für jedes Mal, wenn ich so einen Tag mit den Schülern erleben muss, gibt es Nachsitzen. Meine Tochter ist in der Klasse, hat sich aufgeregt, sagt sie, ich mache das nicht mit. Ich werde das den Jungs schon zeigen, sagt sie. Na gut, wortwörtlich sagte sie, ich bringe die Jungs um. Wird sie nicht machen? Aber so war ihre Reaktion. Und ich fand das einfach interessant, dass sie dann so einfach sagte, ich gehöre nicht dazu. Ich mache das nicht. Ich rede nicht in so einem Tonfall mit den Lehrern. Ich gebrauche diese Worte nicht. Warum muss ich mitleiden? Ja, du sitzt dabei. In diesem Fall geht es nicht anders. Sie ist Schülerin, sie muss in die Klasse. Aber einfach dieses Prinzip. Wenn du dabei sitzt, wirst du mit bestraft. Nicht. Dass er ausgelacht wird. Gott nimmt das nicht einfach so an, dass wir uns über ihn lustig machen können. Es gibt Konsequenzen. Gott sagt, wohl dem, der nicht sitzt, wo die Spötter sitzen. Setz dich nicht dazu. Mach's dir nicht bequem. Römer 12 haben wir erst gehört. Verse 1 und 2 sagen ja auch, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sagt das Luther. Ich finde es in einer anderen Übersetzung ein bisschen besser. Er sagt, formt euch nicht oder passt euch nicht der Welt an. Und das Wort, das da eigentlich drin steht, das ist das Wort Komfort. Wenn du einen Stuhl hast, der auf dich angepasst ist, der komfortabel ist. Und dieses Wort kommt da drin vor, wo es heißt, formt euch nicht mit der Welt, dass sie bequem für euch wird, sondern erneuert euch durch die Erneuerung des Sinnes. Hier haben wir in dem Psalm diesen Tipp, willst du ein gutes Leben haben, dann wandel nicht im Rat der Gottlosen, trete nicht auf den Weg der Sünder, sitz nicht bei den Spöttern. Gut. Okay, habe ich verstanden. Ich darf das alles nicht machen. Was soll ich denn machen? Komma. Sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und in seinem Gesetz forscht, Tag und Nacht. Ach nee, jetzt soll man die Bibel lesen? Ich höre es immer wieder, dass Menschen sagen, wenn sie wenigstens interessant wäre, die Bibel. Ich frage dann immer, welche liest du denn? Also meine ist interessant, ich weiß nicht. So viele Geschichten, die drin sind, müssen das Ganze mal mit offenen Augen, mit Gottes Augen erleben. Die Bibel hat nicht viele Geschichten, die Bibel hat eine Geschichte. Die Geschichte Gottes und mit der Menschheit. Und die ist so interessant. Wenn Gott beschreibt, was passiert ist und wie das Volk gelebt hat und was er alles getan hat, welche Wunder er wirkt und wie Menschen gerufen haben und er hat ihnen geantwortet und wie er geantwortet hat und wie sie mehr leben konnten, wie sie mit ihm gegangen sind und wie er sie belohnt hat und wie sie andere gelehrt haben, wie dieses versucht haben und Fehler gemacht haben. Leute, die Bibel ist sowas von interessant. so viele Dinge drin, die wir für unser Leben rausnehmen können. Dieses Gesetz zu erforschen, das ist einfach nur ein Highlight am Tag. Manchmal hat man wenig Zeit. Da kommt man nicht weit, aber es ist dann so spannend. Ich weiß nicht, ob ihr das ganze Alte Testament kennt. Also ich liebe es ja sehr, gerade das Alte Testament. Wenn man die Geschichten dann durchliest und ich komme manchmal an eine Stelle, wo ich sage, ich muss jetzt los, ich würde gerne weiterlesen. Das ist interessant. Und ich bin gespannt, was rauskommt. Die Bibel hat da natürlich eine Eigenschaft, sie schreibt sich nicht wie ein Roman. Sie schreibt sehr kurz und kompakt, man muss sehr vieles verstehen. Aber die Bibel geht davon aus, dass wir Dinge wissen. Wenn wir sie nicht wissen, dann können wir auch manchmal nicht wirklich mit all den Dingen umgehen. Von daher ein guter Tipp. Lies die Bibel sowieso und lest Bücher über die Bibel, die euch die erklären. Ich habe ein gutes Buch gelesen, habe ich zu Hause, das gucke ich mir wieder nach. Es nennt sich Alles, was man über die Bibel wissen muss. Und das beschreibt dann immer den Hintergrund des Kapitels, gibt dir die ganzen Infos und dann kannst du das Kapitel lesen, dann verstehst du das. Das hat mir sehr viel geholfen. Willst du es gut im Leben haben, dann wende dich ab von dem, was Sünde ist, was gottlos ist, was Welt ist und lern das Wort Gottes kennen. Mit Gott zu reden, sein Wort zu kennen, von ihm zu hören, wie wir leben sollen, das gibt uns das Glück im Leben. Es gibt so viele Verheißungen, da wurde erst drauf eingegangen, Verheißungen, die wir annehmen dürfen. Gott hat uns gesagt, das dürfen wir glauben. Er hat Verheißungen für jeden Tag. Er sagte, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Hat das gesagt? Wird er es einhalten? Ja, er wird es einhalten, er hat es gesagt. Was hat er noch gesagt? Ruf mich an in der Not, so will ich dich erretten, du sollst mich preisen. Hat er das gesagt? Er hat gesagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Oder? Was hat er noch gesagt? Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Allen aber, die an ihn glaubten, gab er die Macht, Gottes Kinder zu werden. Hat das gesagt? Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Hat das gesagt? Wir haben so viel Verheißung, die müssen wir kennen. Dann dürfen wir diese Verheißungen leben. Und wenn irgendwas passiert, dann dürfen wir sagen, aber warte mal, Gott hat gesagt, ich muss mir keine Sorgen machen. Sorgt euch nicht, euer himmlischer Vater im Himmel weiß, was ihr bedürft, hat er gesagt. Und so weiter. Wir können so viele Verheißungen aufnehmen und da dürfen wir dann glauben. Habe deine Lust am Gesetz des Herrn. Sinne drüber nach, Tag und Nacht. Zu Hause ist dann immer wieder die große Diskussion mit den Liedern. Heute in dem Alter, ich habe alles Teenager zu Hause, in dem Alter geht ja nichts mehr ohne Musik. Also selbst duschen ohne Musik ist schwierig. Zimmer aufräumen gar nicht und Hausaufgaben machen. Wenn jetzt alle mit ihren Handys ankommen und alle legen ihre Musik auf den Tisch und müssen uns mal aussuchen, welches Handy heute laufen darf. Die große Frage ist aber, was hören wir denn? Entweder hören wir dem Rat der Gottlosen, weil wenn die Welt singt, dann sagt sie, ist doch alles egal, mach was du willst. Oder wir hören das, was Gott verherrlicht. Das ist eine der Bedingungen zu Hause, christliche Lieder. Ich hab kein Interesse daran, zu sehen, wie die Welt unser Gehirn formt, sodass wir nachher glauben und handeln, als wäre Sünde okay. Das ist nicht mein Lebensstil, das möchte ich nicht. Lass uns Gott anbeten. Gottes Gegenwart besingen. Es gibt so viele, so schöne Lieder, die das besingen, wo wir Gott so groß machen können. Tag und Nacht drüber nachdenken. Es gibt Lieder, die Bibelverse besingen. Und wenn wir sie hören, denken wir drüber nach. Predigten. Wenn wir irgendwo mal wieder joggen müssen, dann macht ihr doch ein gutes Podcast an. Oder einfach mal die Bibel vorlesen lassen. Sinne drüber nach. Lass dich orientieren von dem Wort Gottes. Wohl dem, der dieses nicht tut, aber über das Gesetz Gottes nachdenkt. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, dessen Blätter nicht verwelken und alles, was er macht, gerät wohl. Das klingt gut. einen Baum gepflanzt an Wasserbächen. Wir hatten jetzt einen sehr schönen Sommer hinter uns, auch einige Zeit schon ohne Regen, was ich immer sehr gut finde. Also alles über 30 Grad finde ich angenehm. Ab 20 muss man die Heizung einschalten. Ich friere immer eiskalte Hände, auch jetzt. Also mir ist immer kalt. Ich mag es, wenn es warm ist, aber man sieht, dass die Natur Wasser braucht. Wenn es sehr lange sehr warm ist, dann vertrocknen die Blätter. Gott sagt aber, wer sich von der Sünde fernhält und an meinem Wort bleibt, der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen. Du musst dir keine Sorgen machen, ob du morgen noch genug hast. Es ist genug da. Gepflanzt an Wasserbächen. Es ist immer genug für dich da. Du musst dir keine Sorgen machen, ob morgen noch irgendwas da ist, ob du es morgen schaffen wirst. Gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Immer, wenn gebraucht wird, ist Frucht da. Zu seiner Zeit bringt er alles hervor. Ich habe noch nie einen Baum gesehen, der sich anstrengen musste, Äpfel zu bringen und sich gequetscht und gedrückt hat, um Äpfel irgendwie zu erzeugen. Sondern wenn er im ordentlichen Boden gepflanzt ist, alle Nährstoffe hat, dann bringt er seine Frucht und du kannst nichts ändern. Wir haben jetzt bei uns im Garten so viele Apfelbäume stehen, die Äste, die knicken ab, weil die nicht mehr wissen, wohin mit den ganzen Äpfeln. Der Boden ist zugelegt mit Äpfeln und der Baum sagt, nächstes Jahr bin ich größer und mache mehr. Das ist normal, das ist für jemanden, der an einer richtigen Stelle steht. Er bringt, das möchte Gott für uns. Aber dafür müssen wir den Rat der Gottlosen verlassen, den Weg der Sünder verlassen, den Kreis der Spötter verlassen und uns um sein Wort kümmern. Sind wir gepflanzt an Wasserbächen und bringen Frucht zu unserer Zeit. Und die Blätter verwelken nicht. Das mit den Blättern finde ich sehr interessant. Gerade in dieser Sommerzeit, wenn es einem richtig heiß ist, wo sitzt man am liebsten? Außer ich. Im Schatten. Man sucht sich ein schattiges Plätzchen und das hat man unter Bäumen, wo Blätter sind. Sie spenden ein bequemes Klima. Man fühlt sich wohl. Was machen Blätter noch? Wenn die Sonne drauf scheint, für alle, die mal in der Schule gewesen sind, im Biounterricht, eine Photosynthese. Was heißt das? Verwandeln Kohlenstoff in Sauerstoff. Reinigen das Umfeld. Wenn wir an Wasserbächen gepflanzt sind und unsere Blätter nicht verwelken und Gottes Licht auf uns scheint, was passiert? Wir sind da, um auch unser Umfeld zu verbessern. Wenn wir für die Klassenkameraden beten, kann Gott Großes tun. Wenn wir für die Lehrer beten, kann Gott Großes tun. Wenn wir für die Schule, für unser Umfeld beten, wenn wir für die Menschen um uns herum beten, für unsere Stadt, für die Gesellschaft, Gott kann Großes tun. Wenn wir uns von dem abwenden, uns dem hinwenden und einfach da sind. Ja, liebe Schüler, Studenten oder Auszubildende, auch liebe Eltern, ich möchte euch einfach Mut machen, dass ihr euch ganz klar dafür entscheidet, das Richtige zu tun. Ich möchte euch Mut machen, dass ihr jetzt, bevor ihr in die Schule geht, heute, noch haben wir Zeit, heute könnt ihr es noch machen, bevor ihr dieses Jahr in die Schule geht, dass ihr sagt, dieses Jahr möchte ich mich ganz klar positionieren. Ich werde nachdenken, was falsch ist. Und ich werde mir Zeit nehmen für Gottes Wort. Vielleicht ein paar Minuten früher aufstehen. Ich weiß, dass man morgens nie Zeit hat. Es ist plötzlich immer so ganz hastig. Morgens rennt die Uhr viel schneller. Vor allem, man ist aufgestanden und schon muss man loslaufen zur Schule. Es war mal wieder keine Zeit für stille Zeit. Steh früher auf. Und der Schlaf, man kann früher anfangen. Da hat man ein bisschen mehr von. Aber nehmt euch Zeit, dass morgens, dass Gott reden kann. Steht was früher auf, nehmt euch Zeit für sein Wort und denkt drüber nach und fangt mit einem guten Start an. Zieht das durch. Ich hatte auch mal die Schwierigkeit gehabt, ich habe es nicht hinbekommen. Da habe ich eine eigene Regel aufgebaut und ich sagte, Willi, so, du darfst nur Frühstück essen, das ist mir wichtig, du darfst nur frühstücken, nachdem du die Bibel gelesen hast. Sollte die Zeit knapp sein, dann musst du lesen statt essen. Hat funktioniert. Hat funktioniert. Jetzt ist das viel einfacher, wenn man morgens aufsteht, man liest die Bibel, man hat seine Zeit dafür. Und dann kann man in Ruhe essen gehen. Lasst uns von ganzem Herzen für diesen Gott leben. Ich möchte euch Mut machen. ein Leben zu leben, wo es heißt, alles, was er macht, gerät wohl. Er schließt ab, ich möchte es jetzt nicht, ich werde nicht darauf eingehen, aber er schließt ab und sagt, so sind die Gottlosen nicht, wie Spreu, die der Wind verweht, dahingerafft, weggeworfen, sie bestehen nicht im Gericht, die haben nichts. Wenn du ein Leben leben willst, das sich lohnt, dann wende dich davon ab. Die Gottlosen bestehen nicht. Ich möchte dich wirklich dazu einladen, ein erfülltes, gutes Leben an Gottes Seite zu leben, für ihn zu brennen. Und ja, dass auch dieses Jahr, dein Schuljahr, dein Ausbildungsjahr, ein gesegnetes, ein erfolgreiches Jahr wird, mit Gott an seiner Seite, für ihn. Amen.